NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Jörg Schüttauf liest in dieser Woche weiter den Roman Maifliegenzeit von Matthias Jügler. Kurz nach der Geburt durch einen Kaiserschnitt wurde den jungen Eltern Hans und Katrin mitgeteilt, dass ihr Sohn Daniel auf dem Weg von der Klinik in das Kinderkrankenhaus von Jena gestorben sei. Während Katrin von Anfang an vehement daran zweifelt, nimmt Hans die furchtbare Nachricht mehr oder minder apathisch hin. Die Beziehung zerbricht schnell, denn Hans und Katrin finden keinen Weg mehr, ihre Trauer miteinander zu bewältigen. Für den Ich-Erzähler Hans ist das Angeln die Therapie. Stundenlang sitzt er in der einsamen Natur am Ufer der Unstrut. Die Angelleidenschaft hat er von seinem Vater übernommen, der ein enormes Wissen über Fische hatte.
Fast über jede Fischart hatte Vater uns solche Geschichten erzählen können. Über Zander, Aale, Welse, Barben, Schleien und so weiter. Und alle klangen sie so absurd und ausgedacht, dass wir nicht umhin kamen, ihn auszulachen und einen elenden Lügner zu schimpfen, was er zweifelsohne war. Er nahm es ja auch sonst nicht genau mit der Wahrheit. Warum also sollte das, wenn es ums Angeln ging, anders sein? Mit einem Mal aber, während ich die Aalander auf ihrer Laichwanderung beobachtete, ein paar von ihnen schimmerten tatsächlich golden, genauso wie es Vater beschrieben hatte, wurde mir bewusst, dass seine Fischgeschichten der Wahrheit entsprachen, dass das, was da im Verborgenen stattfand, tatsächlich bemerkenswert war, fantastisch und besonders, in jeder Hinsicht. Und so gut wie keiner von denen, die am Ufer der Unstrut wohnten, wusste davon. Plötzlich stieg etwas in mir auf, das ich damals nicht benennen konnte. Ich ging nach Hause, suchte und fand Vaters Angelausrüstung im Keller, und kurze Zeit später stand ich wieder am Fluss, im Schatten der großen Schwarzpappel, kurzatmig und mit genau jener Nervosität, von der Vater mir so oft erzählt hatte und die ich bis zu diesem Tag nie hatte nachvollziehen können. Ich bestückte den Haken mit einem der Würmer, die ich im Kompost hinter dem Haus gefunden hatte und nun in einem Becher aufbewahrte, warf die schwere Bambusrute aus, hielt die Schnur in der Hand, während das Blei mit dem Köder sank. Spürte, wie es den Grund erreichte, die Schnur wurde kurz schlaff, um schließlich von der Strömung wieder gespannt zu werden. Dann legte ich die Rute zurück in den Ständer, der nichts weiter war als ein in den Boden gespießter, sich gabelnder Ast, setzte mich daneben, nahm einen Grashalm in den Mund und wartete. An jenem Ostersamstag erzählte ich Anne, dass es in den Tagen und Wochen nach Daniels Tod nur ein Thema für Katrin gab: ihren Verdacht. Abgesehen davon redeten wir so gut wie kein Wort miteinander. Die Stille im Haus war bedrückend. Und egal, wie sehr ich meine Schweigsamkeit heute bereue, damals schien sie mir angemessen. Wovon ich Anne nicht erzählte, war die herbe Wut, die ich jedes Mal empfand, wenn Katrin wieder davon anfing, dass er noch lebe, dass sie dies einfach wisse. Immerhin habe sie ihn mehr als 9 Monate in sich getragen und alles, wirklich alles, habe sich richtig und gut angefühlt. Diese Wut wusste ich anfangs noch zu bändigen. Ausnahmslos alles, wovon Katrin sprach, galt diesem Verdacht, der in meinen Augen damals nichts anderes war als der aussichtslose Versuch, sich einer schmerzhaften Realität zu verweigern. Unser Sohn war gestorben, aber nicht für Katrin. Die Tage nach Daniels Tod glichen sich. Ich ging morgens an den Fluss und kehrte nachmittags wieder. Katrin blieb zu Hause für sich. An einem dieser Tage, ich war gerade von einer Wanderung zurückgekommen, die mich am Ufer der Unstrut bis nach Nebra geführt hatte, traf ich sie zu meiner Überraschung im Flur auf den kalten Bodenfliesen sitzend an, gleich neben der Kommode. Ihre Haare waren zerzaust. Sie wirkte abwesend, fast wie in Trance, und sie zitterte, so als würde sie frieren. Noch bevor ich die Schuhe ausgezogen hatte, schlug mir ein nicht enden wollender Schwall Sätze entgegen. Sie sprach hastig, und wenn ich jetzt wieder daran denke, frage ich mich, warum ich nicht spätestens an diesem Tag etwas unternahm, um ihr zu helfen, und damit ja auch mir. »Weißt du«, sagte sie, immer noch auf dem Boden sitzend, mit dem Rücken an der Wand, die Beine angewinkelt, die Arme um die Knie gelegt. Die Narkose hat doch plötzlich nicht mehr gewirkt, ja? So eine starke, kräftige und gesunde Stimme, mein Gott, richtig laut war der. Und findest du es nicht auch merkwürdig, dass wir ihn kein einziges Mal sehen durften? Hm? Kein einziges Mal? Es gibt nicht mal einen Totenschein, es gibt doch immer eine Geburtsurkunde, ja? Dann die Sterbeurkunde, ja? Und der Totenschein, ja? Ja, wo ist er denn, hm? Ihr Kopf lief rot an, ihre Augen füllten sich mit Tränen und nun verdächtigte sie alle, die auf irgendeine Art und Weise an der Geburt beteiligt gewesen waren. Die Hebamme, die Ärzte, vier an der Zahl, die Krankenschwestern, eine Reinigungskraft und so weiter. Ich hatte genug gehört, setzte mich in die Küche und wusste nicht, was ich jetzt machen sollte. Solange Katrin nicht damit aufhörte, konnte Daniel nicht tot sein. Und solange dies der Fall war, würden wir nicht zur Ruhe kommen. So einfach war das. Ohne dass ich etwas dagegen ausrichten konnte, spürte ich das Aufwallen blanker Wut in mir. Ich hatte noch nie zuvor einen Menschen gehasst. Aber in diesem Augenblick verabscheute ich Katrin. Als wäre sie selbst für den Tod unseres Kindes verantwortlich. Eben weil sie ihn nicht wahrhaben wollte. Ich stand auf, atmete tief ein, atmete tief aus und ging zu ihr. Ich blickte auf sie herab. Sie machte einen jämmerlichen Eindruck. Innerhalb der wenigen Augenblicke, die ich in der Küche gesessen hatte, schien sie um Jahre gealtert zu sein. Sie brachte es nicht fertig, meinen Blick zu erwidern, während ich sie anschrie. Denn genau das war, was ich nun tat. Und daran zu denken, auch wenn inzwischen mehr als 40 Jahre vergangen sind, schmerzt. Eine Woche später lebte ich schon allein in diesem Haus. Ich schrie so laut und inbrünstig, wie ich es wohl noch nie zuvor getan hatte. Dass sie sich lächerlich mache, dass sie verrückt geworden sei, dass niemand ihr glaube, ihre Eltern nicht, meine Schwester nicht, ich nicht, niemand. Dass sie peinlich sei, dass ich mich ihretwegen schäme, dass sie uns alle endlich in Ruhe lassen solle. Katrin schien immer kleiner zu werden, aber sie tat mir nicht leid in diesem Moment. Im Gegenteil. Dann kniete ich mich vor ihr hin, nahm ihr Gesicht in meine Hände, das warm und feucht war, Schweiß und Tränen. Ich erdrückte es fast, was sie mit leerem Blick und geröteten Augen über sich ergehen ließ. »Lass Daniel in Ruhe, hörst du? Du lässt ihn jetzt in Ruhe«, sagte ich in strengem und beschwörendem Ton. Dann begann ich sie anzuflehen. »Bitte, bitte, bitte, bitte«, so als müsste sie es nur oft genug hören, um endlich nachzugeben. Plötzlich sah sie mich an und mir schien, sie versuchte zu lächeln unter dem Druck meiner Hände. »Daniel ist nicht tot«, sagte sie mit gepresster und atemloser Stimme. Ich hatte ihr Gesicht mit meinen Händen zu einer Grimasse entstellt. Ein paar Sekunden rührten wir uns nicht. Dann packte ich sie an den Schultern, immer noch vor ihr kniend, und fing an, sie heftig zu schütteln, so wie ein Vater, der den Kopf verliert, weil er sein Neugeborenes auch nach Stunden nicht beruhigen kann und glaubt, das Schreien und Weinen einfach nicht länger ertragen zu können. Nur, um es dann ein Leben lang zu bereuen. Es ist nie leicht, über eigene Verfehlungen zu sprechen. Noch schwieriger wird es, wenn sie verheerende Konsequenzen nach sich ziehen. Der Grat zwischen Selbsthass und Selbstmitleid ist sehr schmal. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Die eine Woche, die sie noch in diesem Haus wohnen sollte, verbrachten wir in jenem Zustand seltsamer Kühle und Distanziertheit, der unser Zusammenleben seit dem Tod Daniels ausmachte. Ich ging weiterhin Tag für Tag an den Fluss, wanderte mal stromauf, mal stromab, im Versuch, meine Gedanken zu zügeln, während Katrin zumeist im Bett lag. Still und in sich gekehrt. Inzwischen waren Anne und ich beim dritten Glas Wein angekommen. Wir hatten auf das Abendessen verzichtet und nun, weil es schon dämmerte, zogen wir uns an. Während wir auf dem Feldweg in Richtung der Bank liefen, erzählte ich Anne, dass ich mit dem Gedanken gespielt hatte, das Haus zu verkaufen, unmittelbar nach Katrins Auszug. Ich wollte mir damals eine kleine Wohnung in Naumburg suchen, wo auch die Schule war, in der ich nach den Sommerferien anfangen würde zu unterrichten und in der ich bis zu meiner Pensionierung geblieben bin. Aber ich brachte es einfach nicht übers Herz, den Ort zu verlassen, an dem die Menschen begraben sind, die mir am meisten bedeuten. Wir stiegen über den Stamm einer jungen Esche, die einem der letzten Winterstürme nicht standgehalten hatte. Ich erzählte Anne, dass ich Katrin, kurz bevor sie 1987 an Krebs starb, ein letztes Mal gesehen hatte. 9 Jahre hatten wir kein Wort miteinander gewechselt. Bis ich eines Tages einen Brief von ihr im Briefkasten fand. Er bestand nur aus ein paar Sätzen und einem Datum, an dem ich sie besuchen sollte. Also fuhr ich an einem heißen Sommertag zu ihr nach Erfurt, wo sie in einem der großen Plattenbauten am Gagarinring lebte. Sie hatte mich in dem Brief um einen Spaziergang gebeten. Ich solle auf der Bank vor ihrem Haus auf sie warten, und das tat ich auch. Eine halbe Stunde nach der vereinbarten Zeit stand sie vor mir. Wir sahen uns an und schwiegen. »Na los«, sagte sie schließlich und klang beinahe vergnügt dabei. »Gehen wir.« Sie tat so, als würde sie schlecht sehen. Sie fixierte mich mit zusammengekniffenen Augen, legte ihren Kopf schief und sagte fast lachend, »Eigentlich spaziere ich ja nicht einfach so mit wildfremden Männern herum.« Jeder Schritt, so schien mir, kostete sie viel Kraft und wir kamen nur langsam voran. Ich betrachtete ihr knielanges, kurzärmeliges Kleid und sah 2 akkurate Liegefalten. Sie musste es gerade erst gekauft haben. Katrin hatte Parfüm aufgetragen und noch heute, wenn ich Aprikose rieche, kommt mir manchmal dieser Nachmittag in Erfurt in den Sinn. Sie war geschminkt, nicht so dezent, wie ich es von ihr gewohnt war. Auf den ersten Blick hätte man glauben können, sie wäre unterwegs zu einer Feier und würde nur kurz mit mir plaudern, um dann leichtfüßig ihren Weg fortzusetzen. Katrin war blass. Dass sie abgenommen hatte, verrieten die Konturen ihres Gesichts, die längst nicht mehr so weich waren, wie ich sie in Erinnerung hatte. Das Kopftuch, das sie trug, ließ ihren Kopf seltsam klein wirken. Nach ein paar Minuten bat sie darum, wieder umzukehren. Ihr sei übel, sagte sie. So langsam müsse sie nach oben. Aber zuvor wolle sie mir noch etwas mitteilen. Wir setzten uns auf die Bank vor ihrem Haus. »Ich möchte«, sagte sie, und der Ton ihrer Stimme war nun weit davon entfernt, vergnügt zu klingen, »ich möchte, dass du die Augen offen hältst. Hörst du?« Sie sah an mir vorbei, als sie das sagte. Ihr Blick verlor sich irgendwo zwischen der Fassade ihres Hauses und dem wolkenverhangenen Himmel. »Wenn sich eines Tages«, sagte sie, »irgendeine Möglichkeit ergibt, du weißt schon, dann möchte ich, dass du sie verdammt nochmal nutzt. Mach den Mund auf, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, ja?« Die Nacht war schon hereingebrochen und nun beobachteten wir einen leuchtenden Punkt in der Ferne. Sie trugen eine Fackel an das aufgetürmte Holz heran und innerhalb eines Augenblicks loderten die Flammen des Osterfeuers meterhoch. Wir waren am Tag zuvor dorthin gegangen, Anne und ich, um zu begutachten, was verbrannt werden sollte. Alte Tische, Tannenzweige, Stühle, Sträucher, Kleinholz. Während wir das Feuer sahen und hörten, wie sie jubelten und riefen, erzählte ich Anne, dass ich 1989 in der Zeitung gelesen hatte, dass es von jetzt an gestattet sei, seine Krankenhausakten zu beantragen. Dieser kleine Text hatte so wenig Platz beansprucht, dass ich ihn fast übersehen hätte. Eine Randnotiz, buchstäblich. Ich hatte sie ein zweites und auch ein drittes Mal gelesen. Und währenddessen kam mir in den Sinn, was Katrin mir gesagt hatte. Damals in Erfurt. Also war ich losgefahren. Warum? Diese Frage wurde mir oft an diesem Tag gestellt. Immer wieder zeigte ich den Zeitungsartikel vor und bat in einem höflichen, fast schon unterwürfigen Ton darum, von meinem Recht auf Akteneinsicht Gebrauch machen zu können. Ich wolle mir das einfach mal ansehen, sagte ich. Und das stimmte ja auch. Schließlich bat man mich zu warten, und das tat ich, solange bis ein Arzt vor mir stand. Der sagte, dass es ihm unmöglich sei, die Dokumente meiner Frau und die meines Sohnes herauszugeben. Er habe weder das Recht, mir diese beiden Ordner auszuhändigen, noch dürfe ich sie einfordern. Was irgendjemand in irgendeiner Zeitung behaupte, gehe ihn nichts an. Anne holte 2 Decken aus ihrem Rucksack. Sie hatte Tee gekocht, den sie in den Becher der Thermoskanne goss. So saßen wir nebeneinander, still für einen Augenblick, atmeten die kühle Luft dieser Aprilnacht und ich bildete mir ein, das Knacken des Holzes hören zu können, auch wenn wir dazu wohl zu weit weg waren. In Naumburg zündeten sie nun ein Feuerwerk an und wir sahen die lichten Raketenbahnen in den schwarzen Himmel steigen. Ich sagte Anne, dass ich im Sommer 1990 noch einmal in das Krankenhaus gefahren sei, dass man mir gesagt habe, dass ich als Laie die ärztlichen Berichte über Katrin und die Geburt einerseits nicht verstehen würde und dass es andererseits, weil Daniel nur ein paar Stunden gelebt habe, keine Unterlagen ihn betreffend gebe. Dass das eine Lüge war, wusste ich. Der Arzt hatte ja von Daniels Ordner gesprochen. Es gab ihn also. Ich erinnere mich noch gut, wie laut ich in diesem Moment geworden bin, als ich verlangte, einen der Oberärzte zu sprechen, und wie peinlich berührt das Krankenhauspersonal wirkte. Sie sahen mich an, als hätten sie es mit einem Verrückten zu tun. Wenn ich heute an das kurze Gespräch mit dem Oberarzt denke, das man mir schließlich gestattete zu führen, dann war dies wohl der Moment, in dem ich das erste Mal genau jenen schrillen, aufgedrehten Ton bei mir wahrnahm, der auch Katrins Stimme zu eigen war, wenn sie über Daniel und ihren Verdacht sprach. Bis heute frage ich mich, warum ich damals, als es kaum noch zu leugnen war, dass etwas ganz offensichtlich nicht stimmte, keine weiteren Anstrengungen unternommen habe. Denke ich darüber nach, fühle ich mich schuldig. Und ich wünschte mir, ich könnte die Zeit zurückdrehen und etwas unternehmen, anstatt mich einfach wegzuducken. Denn das war, was ich damals tat. Ich wundere mich immerzu aufs Neue, dass die Vergeblichkeit dieses Wunsches, die so offensichtlich ist, mich nicht davon abhält, ihn doch zu äußern, als Teil der stummen Selbstgespräche, die ich dann und wann führe. Jener Abend 2007, an dem ich Anne alles erzählte, was ich preiszugeben bereit war, markierte den Beginn einer Reihe von Ereignissen, denen mit Logik und Verstand nicht beizukommen war. Am Tag nach dem Osterfeuer ging ich mit Anne spazieren. Die Luft war schneidend kalt, es hatte noch einmal Nachtfrost gegeben und wir liefen einen der vielen abschüssigen Feldwege entlang. Als sie das dritte oder vierte Mal sagte, dass wir doch etwas unternehmen müssten, dass ich noch einmal ins Kreiskrankenhaus nach Naumburg fahren müsse, so viel Zeit sei doch inzwischen vergangen, da bat ich sie darum, nicht mehr davon zu sprechen. Ein paar Tage darauf fing sie wieder damit an. Und wieder gab ich ihr zu verstehen, dass sie aufhören solle, weil es nichts nützen würde, merkte aber selbst, wie seltsam tonlos und zögerlich ich dies gesagt hatte. Fast so, als meinte ich das Gegenteil, was Anne, wie sie mir erst kürzlich erzählte, damals nicht entging. Und so kam es, dass sie mich schließlich noch einmal darauf ansprach. Und keine Stunde später stand ich in einem von Neonröhren hell erleuchteten, nach einer Mischung aus Moschus und Scheuermittel riechenden Zimmer der Naumburger Gynäkologie und füllte ein Formular aus. Zu meiner Überraschung behandelte mich die Krankenschwester, der ich mein Anliegen vorgetragen hatte, nicht geringschätzig. Im Gegenteil, sie war freundlich und aufgeschlossen. Und an meinem Wunsch, Katrins und Daniels Patientenakten einzusehen, nahm sie keinerlei Anstoß. Ich müsse ein paar Tage warten, dann könne ich sie lesen und mir Kopien machen. 2 oder 3 Stunden später bekam ich zu Hause einen Anruf. Ich war gerade dabei, meinen Rucksack zu packen, weil ich an den Fluss wollte, zu der vielversprechenden Stelle, die ich erst kürzlich entdeckt hatte, nicht weit von Laucha entfernt. Mit meinem Lotblei hatte ich herausgefunden, dass in einer der Außenkurven ein Bereich von vielleicht 5 Quadratmetern besonders tief ausgespült war. Dort wollte ich es auf Karpfen versuchen. Ich nahm den Hörer ab und erkannte sie sofort, noch bevor sie ihren Namen gesagt hatte, weil sie die Angewohnheit besaß, eine Spur zu hoch zu sprechen, in einem sagenhaft schnellen Tempo. Es war die Krankenschwester. Sie sagte, setzen Sie sich mal hin. Und das machte ich auch. Ihr Sohn ist kurz nach der Geburt gestorben, ja? Ja, sagte ich zögerlich, fragend. Ich gab Anne zu verstehen, dass sie sich neben mich setzen sollte. Sie hielt ihr Ohr dicht an den Hörer, so dass unsere Köpfe sich fast berührten. Also von Ihrer Frau gibt es, warten Sie mal, ich hörte, dass sie blätterte, da gibt es 53 Seiten in der Akte. Und zu Ihrem Sohn, wieder blätterte sie, und die Sekunden dehnten sich, alles, wie ich fand, dauerte quälend lange. Jetzt habe ich's, 28 Seiten. 28? Sagte ich so leise, dass ich es selbst kaum verstand. Mein Kopf wurde plötzlich schwer. Anne legte ihre Hand auf meine Schulter. Auch sie war schwer. Alles schien ungeheuer viel Gewicht zu haben in diesem Augenblick. Mein Pullover, meine Brille, die silberne Uhr an meinem Handgelenk. Was konnte man schreiben über ein Kind, das nur wenige Stunden gelebt hatte? Vermutlich hatte Anne denselben Gedanken. Ich sah es an ihrem Blick, der ungläubig war. An ihrem Mund, der mich stumm fragte, was? Aber da stimmt noch etwas nicht. Jetzt sprach die Krankenschwester langsam, jedenfalls für ihre Verhältnisse, und ihre Stimme schraubte sich auch nicht mehr so in die Höhe. Ich dachte plötzlich an Katrin, daran, dass sie vielleicht doch recht gehabt hatte mit ihrem Verdacht. Sie sagte, da ist fast alles geschwärzt, von vorne bis hinten, überall, bei ihrer Frau und bei ihrem Sohn. Ich sagte nichts. Anne nahm ihre Hand von meiner Schulter und verließ die Küche. Sie wusste, dass ich in diesem Moment allein sein musste. Ein Auto fuhr an unserem Haus vorbei, langsam, fast in Schrittgeschwindigkeit. Und dennoch glaubte ich, ein Dröhnen wahrzunehmen, so laut, als würden wir direkt an einer Autobahn wohnen. »Sind Sie noch dran?«, fragte sie. »Ja«, sagte ich. Dann legte ich auf. Denke ich heute an die Fahrt nach Naumburg, an die halsbrecherische Geschwindigkeit, mit der ich alles überholte, was vor mir war, Traktoren, LKW, wird mir immer noch schwindelig. Diese Akten wurden seit knapp 30 Jahren im Archiv des Krankenhauses aufbewahrt und auf die paar Minuten, die ich einsparen könnte, nur weil ich mit Vollgas auf einer engen und kurvigen Straße fuhr, würde es nicht ankommen. Das wusste ich. Trotzdem war ich ganz besessen von dem Gedanken, so schnell wie möglich diese Dokumente in den Händen zu halten. Dass ich nicht an einem der Apfelbäume endete, die die Straße flankierten, war nichts als ein Wunder. Damals glaubte ich noch fest daran, dass ich die geschwärzten Passagen auf irgendeine Art und Weise würde lesen können. Vielleicht müsste ich das Papier nur gegen helles Licht halten, in einem ganz bestimmten Winkel. Vielleicht, so dachte ich, müsste ich einfach nur willens genug sein, was ich war, das stand fest, damit die schwarzen Blöcke verblassten und preisgaben, was sich hinter ihnen verbarg. Die Akten waren erst der Beginn einer Vielzahl von widersprüchlichen Ereignissen. Sie waren wie der erste Regentropfen, der auf meiner Stirn landet, während ich am Fluss sitze und feststelle, dass die Wolke, die gerade noch so harmlos wirkte, auf einmal dunkel ist und wie angeschwollen. Und schon folgt der zweite Tropfen, dick und schwer, dann der dritte, der vierte. Und noch bevor ich meine Angelausrüstung in den Taschen verstaut habe, um eilig nach Hause zu radeln, bin ich nass bis auf die Unterhose. Anne ermutigte mich damals, 2007 war das, all die Ereignisse jener Wochen und Monate festzuhalten, um irgendwann, wenn der Tag gekommen sei, wie sie es ausdrückte, alles griffbereit zu haben. So als hätte sie gewusst, dass ich am Ende alles aufschreiben würde, was mich, Katrin und mein Kind betrifft. Mit den Kopien der Akten fuhren wir schließlich zu Annes Gynäkologin nach Freiburg. Wir saßen inmitten von jungen Frauen, die Zeitschriften lasen und immer wieder verstohlen zu uns blickten. Vermutlich glaubten sie, wir würden trotz unseres Alters ein Kind erwarten, was, wenn ich heute darüber nachdenke, in gewisser Weise ja auch der Fall war. Die Frauenärztin las die Akten. Nichts an ihrer Miene verriet, ob sie unsere Bedenken teilte. Sie blätterte vor und zurück und machte Notizen. Sie schien vergessen zu haben, dass wir vor ihr saßen und murmelte etwas, das ich nicht verstand. Irgendwann sah sie uns an und schüttelte resolut den Kopf. »Da stimmt doch was vorn und hinten nicht«, sagte sie. »Hier, schauen Sie sich das doch mal an.« Sie schob uns eine der Seiten entgegen. Hier steht, er hat keine Lebenszeichen von sich gegeben. Dann blätterte sie ein paar Seiten weiter, tippte mit ihrem Finger auf eine Tabelle, die mit Abgar überschrieben war und aus Zahlen bestand, die wir nicht hatten deuten können. »Die sind gut«, sagte sie, immer noch kopfschüttelnd. »Die Werte sind gut. Also nicht sehr gut, aber gut. Und genau darauf kommt es an. Das Herz schlägt, wie es soll, der Muskeltonus ist okay, die Haut rosig. Genau so soll ein Neugeborenes sein. Verstehen Sie, was das bedeutet?« Ich sah Anna an. Sie rührte sich nicht. Nein, sagte ich. Dass ein Kind mit diesen Werten plötzlich gestorben sein soll, sagte die Ärztin, das glaube ich einfach nicht. Erst einmal in meinem Leben habe ich eine Barbe zu Gesicht bekommen. Ich sah sie unweit von Burg Scheidungen, dort, wo das fast graue Wasser des Mühlgrabens in die Unstrut fließt und sofort diesen braunen, erdigen Ton annimmt. Ich hatte schon eine Weile am Ufer gestanden, im Versuch, einen Hecht zu fangen, als ich schließlich einen bronzefarbenen Fleck vor mir im Wasser entdeckte, der sich langsam stromauf bewegte. Eine große Barbe stieß mit ihrem Maul in den Boden. Sie war auf der Suche nach etwas Fressbarem. Kaum, dass ich sie entdeckt hatte, erstarrte ich in der Hoffnung, sie würde mich nicht bemerken und ich könnte sie noch eine Weile beobachten. Es gibt Fische, die sich dem menschlichen Auge nur allzu gern zeigen. Plötzen, Rotfedern, Barsche, mitunter sogar Hechte. Sobald die Temperaturen im Frühjahr steigen, suchen sie die Flachwasserzonen auf und selbst der flüchtigste Blick eines Spaziergängers findet sie mühelos. Die Barbe hingegen kennzeichnet ein über die Maßen scheues Wesen. Sie hält sich ein Leben lang versteckt, für gewöhnlich an den tiefsten Stellen. Ihr Körper ist wie gemacht für ein Dasein in praller Strömung auf dem Grund des Flussbetts. Lang gestreckt und seitlich abgeflacht, der Kopf zu einem spitz zulaufenden Keil geformt. Während andere Fische mit der nie nachlassenden Kraft der Strömung kämpfen, muss sie für eine Barbe, stromlinienförmig wie sie ist, einer Umarmung gleichen. Die Barbe, die ich sah, war sicher 70 Zentimeter groß. Ihre Schwanzflosse ragte fast aus dem Wasser, während sie ihr weit geöffnetes Maul immer wieder in den Schlamm stieß und dabei Sedimentwolken aufwirbelte, die von der Strömung fortgetragen wurden. Während ich dies beobachtete, atmete ich flach und rührte mich nicht. Die kleinste Bewegung würde sie verscheuchen. Ich wusste, dass ich so etwas kein zweites Mal erleben würde, also wollte ich diesen Moment so lange wie möglich hinauszögern. Aber kaum, dass ich dies gedacht hatte, schoss die Barbe mit einem einzigen Flossenschlag zurück in die Tiefe. Seit diesem Tag vor 20 Jahren habe ich keine Barbe mehr gesehen, obwohl sie da sind, wie ich weiß, in großer Zahl. Aber im Gegensatz zu den allermeisten Fischen bleibt die Barbe im Verborgenen. Wüsste man es nicht besser? Man könnte leicht glauben, dass es sie gar nicht gibt. Daran hatte ich denken müssen, während ich damals im Mai 2007, ein paar Wochen, nachdem ich die geschwärzten Akten von Daniel und Katrin bekommen hatte, in Freiburg auf der Unstrutbrücke stand und auf das Wasser blickte. Ich war eben erst aus dem Jugendamt in Erfurt zurückgekehrt. Mein Verdacht und all die Zusammenhänge, die ich sah, seien schlicht herbeifantasiert. Das war, was mir ein Mitarbeiter des Jugendamts zu sagen hatte. Zwangsadoption, natürlich, das habe es gegeben, aber einen vorgetäuschten Kindstod? Ja, unter Franco, in Spanien, sicher, aber in der DDR? Dazu reiche seine Fantasie beim besten Willen nicht, das müsse er mir mit aller Entschiedenheit so mitteilen.
Jörg Schüttauf las die dritte Folge des Romans Maifliegenzeit von Matthias Jügler, eine ungekürzte Lesung, entstanden beim MDR. Das Buch ist bei Random House erschienen. Die heutige Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. In Frankreich kämpfen rechtsnationale und bürgerliche Parteien um die Macht im Land. Nach dem guten Abschneiden in der ersten Runde der Parlamentswahl hofft Marine Le Pens Rassemblement National bei der Stichwahl am kommenden Sonntag die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung zu holen. Das Mittellager um Präsident Macron und das Linksbündnis wollen das verhindern. Aus Paris, Julia Borutta.
Die französische Presse ist sich an diesem Morgen einig, der gestrige Wahlabend war für Macron ein Desaster. Der Präsident sei eine Wette eingegangen und habe sie haushoch verloren, so die beinahe einhellige Meinung der politischen Beobachter. Zwar steht noch der zweite und entscheidende Wahlgang am kommenden Sonntag an, aber die Wähler hätten Macrons riskantes Manöver, im Angesicht seiner Niederlage bei den Europawahlen Neuwahlen anzusetzen, bereits jetzt abgestraft. Während der Chef des Rassemblement National, Jordan Bardella, am Abend versprach, im Falle eines Wahlsieges der Premierminister aller Franzosen zu